der kleinen Propheten. Kommen wir an den kleinsten, was die Länge seiner Prophezeiung betrifft, in den Inhalten nicht geringer gewaltig als die anderen, Obadja. Obadja, Knecht des Herrn auf Deutsch. Obadja. Vorerst geht es um die beiden Zwillingsbrüder Esau oder Edom und Jakob oder Israel. Wir lesen den Text. Gesicht Obadjas. So spricht der Herr Jehova von Edom, Zwillingsbruder Jakobs. Eine Kunde haben wir von Jehova gehört, und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf und lasst uns wieder dasselbe, also Edom, aufstehen zum Kriege. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen. Du bist sehr verachtet. Der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften auf hohem Sitze wohnst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Da können wir merken, dass es dem Geiste Gottes um mehr geht als nur um die Nachkommen Edoms oder Esaus nach dem Fleisch. Die wohnen ja allesamt auf der Erde. Und was das für Felsenklüfte sind, werden wir auch noch sehen. Auf hohem Sitze. Und in deinem Herzen sprichst, wer wird nicht zur Erde hinabstürzen? In der Meinung kommt gar nicht in Frage. Wenn du dein Nest auch hochbaust wie der Adler, den werden wir auch noch näher kennenlernen, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, dein Nest. Ich denke hier, wenn ich das lese, seit einiger Zeit an unsere Raumstationen, die immer weiter hinausgetragen werden, wirklich zwischen die Sterne gesetzt werden. Als Raumstationen. Was bis jetzt sichtbar geworden ist an so sogenannten Weltraumfahrterfolgen, ist nur der ganz geringe Anfang von den ungeheuren, widergöttlichen Dingen, die, wer weiß wie bald, zur Durchführung kommen werden. Nämlich wann Gewalt, die zur Durchführung kommen werden, genau dann, wenn der jetzt hier gesagt hat, wer wird mich zur Erde hinabstürzen, auf die Erde hinabwerfen? Wer? Niemand heißt das. Satan. Wenn der auf die Erde hinabgeworfen sein wird, der muss sich da oben nicht mit Raumsonden erkundigen vorher, wie es da aussieht. Das beherrscht er ja alles nicht. Genommen sind ihm die ihm von Gott schöpfungsgemäß gegebenen Kräfte, das Weltall gleichsam allgegenwärtig zu beherrschen. Gott ehrt ihn, seinen Feind, Einzahl, bis heute, solange dieses böse Zeitalter noch dauert gar nicht mehr lange, ehrt Gott ihn mit seinen beiden höchsten eigenen Amtstiteln. Er ist der Gott, genau das gleiche Wort wie Gott, und Fürst, zweithöchster Ehrentitel im Neuen Testament, denn Christus ist der Fürst der Könige, Also steht der Begriff Fürst vor Gott höher als der Begriff König. Er ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich werde dich von dort hinabstürzen. Also kommt er da hinauf, wenn Gott ihn da hinabstürzen wird. Wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn nächtliche Räuber, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht gestohlen haben nach ihrem Genügen? Wenn Winzer über dich gekommen wären, würden sie nicht eine Nachlese übrig gelassen haben? Wie sind die von Esau, jetzt haben wir den anderen Namen, vom gleichen Menschentyp, wie sind von Esau durchsucht, ausgeforscht ihre verborgenen Schätze? Also es gibt nicht nur verborgene Schätze im Ratschluss Gottes und im Geheimnis Gottes, sondern auch auf der Gegenseite. Aber die werden alle, wer weiß wie bald, geplündert und anderweitig erreicht. Alle deine Bundesgenossen haben dich bis zur Grenze geschickt. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Schlinge unter dich. Es ist kein Verstand in ihm, in Edom, in Esau. Werde ich nicht an jenem Tage, spricht Jehova, die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand vom Gebirge Esaus an jenem Tage und deine Helden Teman, der Hauptstädte von Edom, werden verzagen, auf dass jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet werde durch Ermordung. Und zwar, Vers 10, wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich bedecken. Und du wirst ausgerottet werden auf ewig. An dem Tage, da du gegenüberstandest, an dem Tage, da Fremde sein Vermögen hinwegführten, also Jakobs, und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und du solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen, am Tage seines Missgeschicks, und dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tage ihres Untergangs, noch dein Maul aufsperren am Tage der Bedrängnis. Du solltest nicht in das Tor meines Volkes einziehen am Tage seiner Not und du, auch du, nicht auf sein Unglück sehen am Tage seiner Not, noch deine Hand ausstrecken nach seinem Vermögen am Tage seiner Not. Und du solltest nicht am Kreuzwege stehen, um seine Flüchtlinge zu vertilgen und solltest seine Entronnenen nicht ausliefern am Tage der Bedrängnis. Vers 15, denn der Tag Jehovas, der Tag des Herrn, ist nahe über alle Nationen. Jetzt wissen wir auch, für welche Zeit diese Prophezeiung hier geht. Denn der Tag des Herrn, genau die letzten 3,5 Jahre unseres Zeitalters, noch vor dem Jahr 2000, bilden den Tag der Rache, den Tag des Herrn, den furchtbaren, gewaltigen Gerichtstag. Denn der Tag Jehovas, des Herrn, ist nahe über alle Nationen. Und dann noch, du solltest nicht in das Tor meines Volkes einziehen am Tage seiner Not. Wann geschieht denn das? Genau in der Mitte der Woche. Nicht? Wenn Satan auf die Erde geworfen ist und er im Antichristen Vollmacht empfängt, nämlich in Israel einzubrechen, im Land der Zierde, das geworden ist, wie ein Euphrat, wie Eden, der Garten Gottes, alles, da ist er der, der einzieht, nicht? In Jerusalem und sich dann in den Tempel setzt, in Jerusalem. Also wir merken, ein kleiner Prophet, nicht? Wenn wir bei der irdisch-menschlichen, fleischlichen Geschichte bleiben, dann ist das für uns von kaum mehr irgendeinem Interesse. Das ist ja längst vergangen und handelt sich damals entweder als Babel, Nebukadnezar, König von Babel, Jerusalem eroberte, oder es gab vorher schon eine Zeit, da fielen bei dem gottlosen König Joram fielen Philister und Araber in Jerusalem ein und haben das ganze, den ganzen Palast des Königs geplündert. Also könnte auch auf dieses Geschehen gedeutet sein, aber nur im Vorbild, nicht? Nur im Vorbild. So oder so. Das Satan natürlich bei der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar, der Chef, Heerführer war in der unsichtbaren Welt, ist auch wieder klar, nicht? So oder so. Dann war das erste eine kleine Vorerfüllung und das zweite eine zweite Vorerfüllung und das große, letzte, dritte Vollerfüllung steht auch vor der Tür. Denn der Tag Jehovas ist nahe über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. Denn gleich wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berge, so werden beständig trinken alle Nationen. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. 17. Aber auf dem Berge Zion wird Errettung sein. Und er wird heilig sein, der Berg Zion. Und die vom Hause Jakob werden ihre Besitzungen wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein. Und das Haus Josef eine Flamme. Und das Haus Esau zu stoppeln. Und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen übrig gebliebenen haben, denn Jehova hat geredet. Und die vom Süden werden das Gebirge Esaus und die von der Niederung die Philister in Besitz nehmen. Und sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen. Was ist Gilead? Jordanien. Jordanien. Wir merken so langsam, unsere alte Bibel wird so hochaktuell. Da sind die Überschriften auf unseren Zeitungsartikeln nur noch gerade so Waisenknaben gegen den Aussprüchen in unserer Bibel. Wird Gilead in Besitz nehmen und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen. Was den Kananitern gehört, bis nach Zarpathin. Was ist denn Zarpat? Bei Sidon? Also, im heutigen Libanon. Zarpat? Wer weiß da noch etwas, was da geschehen ist? Als Elias, ne? Auch in Israel kein Wasser mehr hat, der am Bach gekriegt, nicht? Sandte ihn Gott nach Zarpat bei Sidon, also Libanon. Dort findet er eine Witwe, nicht? Die gerade sagte, gib mir Wasser zu trinken und backe mir Brot. Die sagt, ja, ich bin jetzt gerade gegangen, noch um Holz zu sammeln, dass mein Sohn und ich noch mal essen und trinken und dann sterben. Wir haben nichts mehr. Nicht? So. Und dann sagt er, bitte backe nur und bring mir zu trinken, denn das Öl geht nicht aus im Krug und was das andere, nicht im Topf. Ja. Und so war es auch. Also hier wissen wir Bescheid, was den Kananitern gehört, bis nach Zarpathin. Und die Weggeführten von Jerusalem, welche in Sepharad sind, die Städte des Südens. Und es werden Retter auf den Berg Zion ziehen, um das Gebirge Esaus zu richten, und das Reich wird Jehova gehören. Punkt. Schluss. Obadja. Die Sache mit Zarpat und der Witwe finden wir in 1. Könige 17 von Vers 9 an. Wer das dann allenfalls noch nachlesen möchte. Vor uns steht Edom oder Esau. Esau wird er genannt, weil er schon bei Geburt haarig war, voll behaart am ganzen Leibe. Esau, der Behaarte. Und dann, weil er rötlich war am ganzen Leibe, Edom. Noch den Namen Edom bekommen. Jakob bekam den Namen von seinem Vater und seiner Mutter. Aber Israel, zweiten Namen, bekam er dann von Gott zusätzlich direkt. So stehen die beiden Zwillingsbrüder vor uns, rein menschlich. Und da lesen wir ja kaum sonst an irgendeiner Stelle in unserem Gotteswort, dass die Geschichte dieser Zwillingsbrüder schon beginnt mit der Zeugung und vor der Geburt. Die hatten schon einen Zweikampf ausgetragen im Mutterleib. Das war die Situation. Deshalb hat ja die Mutter Rebekka den Herrn gefragt, ja, wenn das so ist, dann wäre ich lieber nicht schwanger geworden. Trotzdem ich jetzt ja Jahrzehnte unfruchtbar war. Also da war es direkt ein Toben. Also zwischen den zwei begann es wohl schon. Im Mutterleib. Und als sie noch im Mutterleib waren, spricht Gott, was? Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Ja, was können die da dafür? Erstens, dass die Streit haben im Mutterleib. Und zweitens, dass der eine von Gott gehasst ist und der andere geliebt. Was können die dafür? Ja. Ich darf mit einem Satz an die Antwort erinnern, die natürlich wieder nur Salomo in seinen Sprüchen geben kann. Derjenige, der gehasst ist von Gott, ist der, nach Beurteilung von uns Menschen, der Bevorzugte von allen. Warum? Dem lässt Gott gelingen, was ihm passt. Ob es auch ganz widergöttlich sei, er wird nicht gezüchtigt, er wird nicht zurechtgewiesen. Gott lässt ihm alles wohl gelingen, was er immer unternimmt und im Sinn hat. Der ist von Gott gehasst. Und wen er lieb hat, der arme Jakob, nicht? Den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Stimmt's bei Israel und Jakob? Jahrtausende lang stimmt's. Unheimlicherweise. Ja. Also nur ein Beispiel wieder, das wir verstehen können, lernen wir aus der Schrift, die Antwort auf die Fragen zu bekommen, die uns die Bibel selber stellt, die Fragen. Die Antwort nur wieder aus der Bibel. Aber, und dann schenkt der Herr. Und die Probleme, die die Bibel aufstellt für unsere Augen, die werden nur wieder in der Bibel gelöst. Göttlicherweise für uns vollständig befriedigend. Nun haben wir aber zum Glück vor einiger Zeit die beiden Zwillingsbrüder Jakob und Esau etwas näher angesehen, und zwar genau in der Richtung. Was haben diese beiden Menschentypen, dann doch Zwillingsbrüder, von Gott aus einen Wert zugeteilt bekommen, dass sie Modelle sind für die beiden gewaltigsten Lebewesen, die außer Gott, dem Vater, existieren? Und wir durften ja lernen, und wer es heute zum ersten Mal hören sollte, möge Geduld haben, denn es ist so, nicht weil ich das jetzt so sage, sondern weil das Durchgehen das Zeugnis der Schrift ist. Und Beispiel haben wir gerade in unserem kleinen Propheten Obadja dafür, nämlich, dass ausgerechnet Jakob, der bei uns als der Hinterlistige eingeschätzt und so genannt wird, ausgerechnet Jakob ein von Gott und durch den Geist Gottes gewähltes Modell für Jesus Christus ist als der wirkliche Knecht Gottes. Und Esau, dieser, ja, wie man ihn zu bezeichnen pflegt, dieser prächtige Jägersmann, dieser Esau ein Modell für Satan ist. Wir haben das damals bis in alle, oder nicht alle, aber viele Einzelheiten feststellen dürfen. Das sind nicht unsere Gedanken oder gar meine Gedanken, die ich da bezeugen darf, sondern ein unterwürfiges, von Herzen geschehenes Forschen in der Schrift ergab diese Tatsache, diese Tatsachen. Jakob, der Modell für Christus als der Geliebte Gottes, stimmt das? Hat Gott seinen einzig gezeugten, aus ihm geborenen Sohn, Jesus Christus, lieb? Er ist auch der Einzige, den er in der Weise lieben kann, weil er als Einziger aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Alle anderen Wesen sind entweder seines Engel oder Menschen, sind ein Werk der Hände Gottes und sind nicht aus Gott gezeugt. Ja. Stimmt es bei Jesus auch? Jakob habe ich geliebt und wenn er lieb hat, dann züchtigt er. Wo beginnt denn das Gericht Gottes? Nicht bei Satan, sondern der kommt zuletzt dran, sondern wo? Beim Heiligen Gottes, bei dem einzig geliebten, gezeugten Sohn, beginnt das Gericht Gottes. Und vor Gott ist dieser einzige gezeugte Sohn, Jakob. Jakob als Vorbild. Dieser einzige gezeugte Sohn vor Gott, erst dann vollkommen vor ihn hingestellt, vor den Vater, wenn was hinter ihm ist. Eine Bewährung durch die furchtbarsten Gerichtsleiden. Er, der erst durch Leiden vollkommen gemacht worden ist und erst an dem, was er litt, von Gott als der Bewährte dastand. Also, wen er lieb hat, den sucht er früher heim mit Züchtigung. Wann hat denn Gott, der Vater, bei seinem Sohn begonnen mit der Züchtigung? Wann wurde er als Lamm Gottes bereitgestellt? 3 Tage vor Golgatha? Oder 4? Wie? Vor Grundlegung der Welt. Stellen wir uns vor, ein Vater sagt eines Tages zu seinem Sohn, also, wir bauen jetzt ein prächtiges Gebäude, einen herrlichen Palast. Ich habe die Pläne gemacht, alles bestimmt zuvor. Ich habe das Vollendungsziel dieses Bauwerkes bestimmt. Nicht? Und du, mein Sohn, führst das aus. Nicht? Aber du musst wissen, damit das, was jetzt dann kommt, mit diesem Bauwerk und die Bewohner dieses Bauwerks, die werden alle gegen dich sein, werden dich hassen und werden dich töten und so weiter. Ja, was würde der Sohn sagen? Ja, was ist? Also dann lassen wir das lieber, nicht? Fangen wir doch lieber da nicht an. Nicht? Ja, bitte, so ist es. Also wo begann der Vater mit Züchtigung des so einmalig Geliebten, nicht? Namens Jakob. Dann, was heißt Jakob auf Deutsch? Eben nicht Fersenhalter. Diesen Namen hat ihm Esau angehängt. Nicht wahr? Jakob heißt auf Deutsch einfach Ferse. Ferse. Was ist denn die Ferse? Am menschlichen Leib oder bei jedem Tier oder bei jedem Lebewesen, das eine Ferse hat. Nicht? Die Ferse ist immer das unterste, hinterste, letzte Glied, das ständig in den Staub der Erde gedrückt wird, dass der ganze übrige Körper fröhlich singen, springen und feiern kann. Aha. Stimmt das bei Jesus auch? Hat er sich auch in den Staub drücken lassen? Bitte. Wie heißt denn der Gott Israels? Abrahams Vater der Höhe. So beginnt es. Isaaks, das heißt, Lachen der Verheißung. Im Lachen der Verheißung geht er hinab und wird noch zum Gott der Verse. Abrahams, Isaak, Jakob. Was heißt das? Der Gott, der Allerhöchste, nicht, war in Christo, erniedrigte sich selbst bis hinab in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, so, und wurde unter uns Menschen das hinterste, unterste, letzte Glied, das verachtetste. Stimmt's? Aha. Das heißt Jakob. Und jetzt verstehen wir auch was, ein bisschen, was ganz vorn in der Bibel steht. Du, wieder zweimal. Wer ist angeredet? Die Schlange, die Alte. Du, was haben wir hier auch gelesen? Du solltest nicht ins Tor deines Bruders Jakob einziehen. Wieder du, nicht? Also, du wirst ihn, das lesen wir, in die Ferse stechen. Nicht? Und haben keine Ahnung, dass da im Hebräischen Jakob steht. Du wirst ihn in den Jakob stechen. Das heißt, Satan kann den Heiligen Gottes erst wann tödlich treffen, und zwar nur in die Ferse, in seiner tiefsten Erniedrigung. Nicht? Wenn er sich erniedrigt hat, bis in den Staub der Erde, ein Häuflein Erdenstaub an sich trägt, den trägt die Menschengestalt in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, erst da kann die alte Schlange ihn tödlich in die Ferse, in dieses tiefste Erniedrigungs den Zustand tödlich treffen. Er aber wird er dein Haupt zermalmen bei der Gelegenheit. Also merken wir, so etwas steht ganz vorn in der Bibel, dort wo noch der verachtete Schöpfungsbericht und weiß was alles geschrieben steht, nicht? Kleine, einfache Ausdrücke in menschlichen Worten. Nicht wahr? Hebräisch ist vorerst auch eine menschliche Sprache. Griechisch, Neues Testament auch. Bedient sich der Heilige Geist und findet in seiner überlegenen Weisheit, nicht? Menschliche Worte, um da ungeheure, unendliche Herrlichkeiten und tragische Dinge der verborgenen Weisheit und der Liebe Gottes darin zu verbergen. Damit die Weisen und Klugen in dieser Welt Anlass, berechtigten Anlass haben, sich an dem so zu stoßen und so zu ärgern. Ja, und so etwas sollte noch Gottes Wort sein. Ne? Hast es den Unmündigen geoffenbart. Und das Törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Welt. Das Törichte Gottes heißt wie? Genau Verse, genau Jakob. Genau Golgatha und Tod und Hades. Tod, Totenreich ist für unseren Gott genau das, was für den Architekten und den Baumeister die Baugrube ist. Da wird da zuerst alles mal da hinab befördert, um einen Grund zu legen. Und wer ist da zuerst hinab befördert worden von Gott? Halt. Der Eckstein, nicht, für eine neue Schöpfung. Wie heißt der auf Deutsch? Der heißt Jesus Christus, nicht? Ja. Hat Gott da unten den Eckstein legen lassen, durch wen? Halt durch die Baufachleute, hohe Priester und Schriftgelehrte und Gesetzesgelehrte, das sind doch die Baufachleute Gottes in Israel, nicht? Und die haben wunderbarerweise aus Hass gegen diesen Eckstein den gleichen die Grube hinabbefördert, nicht? Und siehe da, der lag genau dort, wo er nach dem Plan Gottes hingehört hat, als Extra. So arbeitet Gott in seiner verborgenen Weisheit mit den ganz überlegenen Weisen in seiner Schöpfung. Und seinen Gegnern. Dann darf ich da leider im Moment nicht stehen bleiben zwischen den beiden Brüdern. Vielleicht noch so, was dass Esau ein Jäger war von Beruf. Das heißt, der geht hinter Lebewesen her, um ihnen was, wie wohl zu tun? Nicht? Naja, um sie zu töten, nicht? Umzubringen und dann zu verschlingen.
Bitte Kassette wenden.
Und was war Jakob vom Beruf? Genau das Gegenteil. Jakob war der Chefhirte. Hat er seinen Beruf verstanden? Sein Schwiegervater, wie heißt er?
Laban.
Ah ja, Laban, Libanon. Laban ist hebräisch verwandt miteinander. Also Laban, der verstand sein Hirtengeschäft auch. Aber Jakob hat ihn weit übertroffen. Und dass Jakob, so wie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, auf seine Weise, so war Jakob ein Hirte nach dem Herzen Gottes. Eben, wunderbares Modell auf Jesus Christus. Ist Jesus Christus ein guter Hirte? Nein, nicht ein. Der gute Hirte. Der Chefhirte hat Jakob unter Beweis gestellt, als er dann zurückkehrte mit seinen zwei Riesenherden und seiner großen Familie und dem Esau begegnete mit seinen 400 Mann. Und die sich versöhnt haben. Aber ja, niemand sagen. Ne? Und die sich versöhnt haben und Esau sagt, bitte komm, jetzt ziehen wir miteinander in unsere Heimat. Ne? Was hat Jakob da zu melden? Nein, nein. Wenn ich mit meinen Leuten, meiner Herde, in deinem Trab nach Hause ziehen würde, dann würden die jungen Schafe und die säugenden Mütter umkommen auf dem Wege. Ist das ein guter Hirte, der Jakob? Aha. Also wieder ein prächtiges Übungsstück. Jakob und Esau nicht so länger zu sehen, wie wir es in der Sonntagsschule und in der Predigt und im Konfirmandenunterricht gelernt haben. Der Esau, der feine Kerl, und der Jakob, der Gauner, der Chef der Gauner, der Überlister und der Fersenhalter und so weiter. Ja, so sind wir belehrt worden. Dass sie sich für Weise hielten, gilt auch für die Frommen. Als ein solches Beispiel zu sehen, wie wir nicht genug darauf achten können, ob wir wirklich biblisch orientiert sind oder nicht. Und dass wir wirklich biblisch orientiert sind und werden können, ist nur auf der Grundlage möglich, dass wir von Herzen grundsätzlich allem glauben, was geschrieben steht, vom ersten Wort bis zum letzten, ersten Hebräischen bis zum letzten griechischen Wort im Alten und Neuen Testament, als saubere, hundertprozentig zuverlässige Offenbarung Gottes. So, lege das einmal hier auf die Seite und schlagen unseren kleinen Propheten wieder auf. Obadja ist dem Edom, nicht? So spricht der Herr Jehova von Edom, nicht über die Edomiter, sondern von Edom. Da ist nur einer gemeint. Ne? Dem Roten heißt das mal vorerst. Ne? Edom, der Rote. Ja. Dass seine Freunde und seine Untertanen bis jetzt im Himmel und auf der Erde eines Tages kehrt machen gegen ihn. Natürlich erst wann, wenn Gott ihn gedemütigt hat. Vers 3, der Übermut deines Herzens hat dich verführt. Hier ist Edom Esau, ein Modell für Satan. Dafür kann weder der Esau noch der Jakob etwas. Und das ist unserem Gott noch viel klarer als uns. Der Jakob kann nicht dafür, dass er ein Vorbild auf Christus ist, also wirklich zuletzt noch nicht. Und der Esau kann nicht dafür, dass er ein Vorbild auf Satan ist. Das hat Gott jetzt so verfügt. Nicht? Ich darf ja nichts sagen. Und beide werden einmal noch belohnt werden von Gott, dass er sich erlaubt hat, sie so über sie zu verfügen. Das ist unser Gott ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Naja, jeder Statist im Theater bekommt ja auch noch einen Lohn, nicht? Wenn auch nicht den vom Opernerstsänger, nicht, sondern ja. Der Übermut deines Herzens hat dich verführt. An was für ein Modell erinnert das denn nämlich? Nicht Hesekiel 38, sondern 28. Hesekiel 28, nochmals nur ein Blick hinein. Da ist auch ein Mensch vor uns, der König von Tyrus. Und den nimmt Gott wieder als Modell für Satan. Nimmt die Schrift auch sonst Menschen als Modell für Christus? Nicht nur Jakob. Ist Josef eins für Christus? Ist David eins? Und so weiter und so weiter. Jawohl. Für Satan darf er sich auch erlauben, menschliche Modelle zu nehmen. Er nimmt aber nicht nur menschliche Modelle, um sie uns vor Augen zu führen, die Modelle, weil wir das Wesen, nämlich Christus selber, nicht sehen können. Und die uns in Bezug auf Christus vorhandenen Verheißungen zukünftig sind. Damit wir aber Christus sehen und verstehen lernen können, auch in seiner zukünftigen Herrlichkeit oder in seiner Vergangenheit, setzt Gott Modelle vor unsere Augen, wie wir Architekten unserem Auftraggeber, der die Pläne nicht versteht, die ich ihm für seine Villa unterbreite. Ich sage das, lieber Herr Mulder, das hat mir gar nichts. Dann mache ich ihm ein Modell. Ja, einfach aus Karton, Pappdeckel, sagt der Deutsche, gut. Jetzt steht das Modell da und jetzt sage ich, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Stimmt? Nein, das ist ja nur Pappdeckel. Und das sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum. Dabei ist das Modell nicht mal ein Quadratmeter. Ich lüge ihn ja ständig an. Stimmt ja alles nicht, was ich da sage. Solange wir am Modell hängen bleiben, er weiß aber, das Modell ist nicht da, wo ich einziehen soll, jetzt nicht, sondern das ist nur das Modell für das Haus. Aber kann er sich jetzt eine Vorstellung machen von seinem zukünftigen Haus, das er noch nicht sieht, ne? Für ihn noch unsichtbar ist? Aha. Die Proportionen, die Formen, wo sind Fenster, wo sind Türen, wo ist das Nebengebäude, wo ist die Garage, wo sind die Gärten, wo ist der Haupteingang und alles das, das versteht er, das sieht er jetzt nicht am Modell. Gott führt uns für Christus und Satan nicht nur menschliche Modelle vor Augen, sondern er wählt auch Tiere. Darf er das auch noch? Ist Christus auch da und dort als ein Tier? Als Lamm zum Beispiel, also als Löwe aus dem Stamm Juda und so weiter. Ne? Bitte. Pflanzen, Botanik, ne? Also Anthropologie, Zoologie, Botanik, Fische, Vögel, alles. Blumen, alles. Alles, was Gott in die Schöpfung hineingesetzt hat, unter anderem dazu, dass die Seinen Modelle haben für alle göttlichen, für sie noch unsichtbaren und meistens zukünftigen Herrlichkeiten. Um am Sichtbaren das Unsichtbare verstehen zu lernen, das ist aber nur wieder möglich durch den Geist, der uns geschenkt ist. Den Heiligen Geist, durch den wir glauben können. Also wenn wir in Hesekiel 28 nur schnell lesen, und wunderbar, nach dem Fall, was macht Gott da seinem Gegner gegenüber, der jetzt endgültig gefallen ist? Menschensohn, stimme ein Klagelied an. Also die Liebe Gottes triumphiert nicht beim Fall seines Feindes, sondern was? Was? Wie stellt sich die Liebe Gottes dann da? Offenbart sich die Liebe Gottes? Menschen, wie heißt denn das Menschensohn, der von Gott angesprochen wird? Wie heißt er? Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus. Zum Glück zeigt der Heilige Geist hier auf den Menschenkönig von Tyrus von damals. Warum? Damit auch die Frommen vorerst nicht verstehen können, um was es hier geht. Sagt Jesus zu seinen Jüngern eines Tages, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Ah, deshalb nicht. Ah. Wir haben gehört, dein Herz hat sich erhoben, nicht dabei, Edom. Und da lesen wir erstens, der du die Vollendung versiegelt hast. König von Tyrus, göttliche Vollendung seiner Schöpfung versiegelt. Nee. Ne? Modell? Nee. Ne? Ah, das Wesen, das gemeint ist. Voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. König von Tyrus überhaupt nie. Ne? Und so weiter. Von den 12 Edelsteinen auf dem Brust des hohen Priesters, nach dem Gesetz, ne? Sind 9 die Decke des Königs von Tyrus gewesen und die 3 Pfählen sind reines Gold. Und dann geht es weiter. An dem Tage, da du geschaffen worden bist, dann von einem Weibe gezeugt, wie alle anderen auch, aber wurde Satan an dem Tage geschaffen. Und zwar als was? Nämlich als schirmender gesalter Cherub. Wo sind denn die Cherubim aufgestellt? Im Vorhof oder im Heiligtum? Nur im Allerheiligsten. Und so lesen wir auch, und du hast deine Heiligtümer entweiht. Warum? Weil dein Herz sich erhoben hat. Sündigtest du. Das ist das Zustandekommen der Macht der Finsternis und der Sünde in der Schöpfung Gottes. Und wunderbar ist schon gefallen durch die Überhebung seines Herzens. Bleibt Gott dabei? In Vers 16 lesen wir das Wort. Vers 15, noch einmal. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Wieder geschaffen. Bis Unrecht nicht an, sondern in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels und so weiter und so weiter. Mitte Vers 16. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub. Das Wort gesalbt fällt jetzt hier. Vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Das ist die göttliche Modellvorführung über das Geschehen mit dem ersten wunderbarsten Geschöpf, das Gott aus der Schöpfung Gottes hervorgegangen ist. Und vor uns haben wir jetzt einen anderen Modell Darsteller diesen Edom oder Esau, der Feind seines Bruders Jakob. Eben haben wir gelesen, und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinabstürzen, nachdem festgestellt wurde, der Übermut deines Herzens hat dich verführt. Der du in Felsenklüften wohnst. Was heißt das? Wer ist denn wieder Einzahl der Fels? Wie heißt er? Jesus Christus. Der Fels, der mitfolgte, dem Volke Israel durch die Wüste, war Christus. So. Christus, der Fels. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Felsen. So dass wir lesen, ich glaube im 5. Buch Mose, ganz am Ende oder am Ende vom 1. Buch Mose, nicht wie unser Fels, Christus, ist ihr Fels, der Fels der Nationen. Aha. Wenn er auf die Erde geworfen werden wird, dann wird er angesprochen, du Überwältiger der Nationen. Stimmt das heute? Satan, der Überwältiger der Nationen heute. Unheimlich, unheimlich. Was jetzt schon Tatsachen sind, mitten unter uns, ist nicht zu sagen. Dass der Antichrist schon lebt, ist die Voraussetzung, dass die Dinge, die heute in die Hände einer gottlosen Menschheit übergeben worden sind, nicht? So satanisch missbraucht werden können. Alles. Was Ich darf mal so sagen. Leider, so wie ich beurteilen kann, vollständig übersehen wird. Was Atomgefahr ist, haben wir eine Ahnung. Was biologische Unheimlichkeiten, Möglichkeiten heute sind, haben wir auch eine Ahnung. Was Computer, was dergleichen Dinge sind, jetzt unsere Rechenmaschinen ist nichtssagend gegenüber dem, was heute von unserer letzten Spitze unserer wissenschaftlichen Erfolge an elektronischen Apparaten und Schaukästen und alles in den Büros auftaucht. Nicht? Und was jetzt in Fabrikation ist, ist alles schon vom jetzt lebenden Antichristen inspiriert. Und niemand merkt es, nicht wahr? Niemand merkt es, bitte. Habt ihr die 10, 15, 20 weiß-schwarzen Strichlein auch schon gesehen und die Zahlen darunter auf allen kleinsten Paketlein und so weiter? Nicht? Schon Zeichen zur Identifikation von allen Materialien nach Wert und Qualität und Herkunft und, nicht? Es wird alles weiter so gestempelt und fixiert, zahlenmäßig, symbolmäßig, und zwar ganz raffiniert, nicht wahr? Der neueste Apparat ist so, eine Bank braucht keine Angestellten mehr, ich komme in den Vorraum, nicht? Ich werde gefragt, wer sind Sie, nicht? Name, ja, wie ist Ihre Zahl, also so und so, und ja, da stimmt etwas nicht, Sie sind nicht der, nicht? Bitte noch einmal, und dann gebe ich noch einmal, bestimmter, ah doch, stimmt, nicht wahr? Also Sie können eintreten, so, was wollen Sie, so und so, und der Dings da gibt Antwort und so weiter, das geht also alles nur noch auf elektronischem Weg, nicht so, also. Und was ich gesehen habe an Menschenkonstruktion, dass jetzt schon Sprachorgane fabriziert werden, dass das aus einem Menschen herauskommt, aus seinem Mund, nicht? Aber aus keinem Gezeugten, sondern aus einem Konstruierten. Ja. Wie geschrieben steht, wenn es dann soweit ist, wird ja dem Bild des Tieres, das gebaut wird, ein Menschenstatue, nicht? Ja. Vorbild Nebukadnezar damals, nicht? Ja. Bei Daniel, wird ihm gegeben, dem Bilde des Tieres nicht Odem, wie geschrieben steht, sondern Pneuma, Geist, einzuhauchen. Und dann ist das Standbild lebendig und beginnt zu Befehle zu erteilen. Von dem Moment an disponiert und entscheidet nur noch dieses lebendig gemachte Menschenbild. Das heißt, Gott nahm einen Erdenkloß, Material, nicht? Bildete eine Menschenfigur, blies den Odem des Lebens in die Nase, da wurde der Mensch eine lebendige Seele und begann zu leben und zu reden und, so, und sich zu freuen und zu weinen und so weiter. Doch das bringt jetzt der fertig. Ist dann der rechte Gott, der das kann? Ja, natürlich. Ja, in den Augen derer, nicht, die sich von dem wahrhaftigen Gott losgesagt haben, denen sendet er, wie geschrieben steht, was für Irrtümer. Ja, sofort merkbare Irrtümer, nicht? Kräftige Irrtümer, nicht wahr? Kräftige Irrtümer, dass sie dann überzeugt sind, das muss jetzt, der ist doch der rechte Gott, nämlich der Satan, in der Gestalt, wie er sich dann darstellen wird. Ja. Also wir haben heute Abend keine Sonntagsschule, nicht? Und keine Milchspeise zu trinken bekommen. Wir sind ja erst in den ersten Versen dieses ganz kleinen Propheten. Und jetzt ist die Stunde schon vorbei. Wir beachten noch kurz. Wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler. Wir schlagen noch schnell die Sprüche Salomos auf. Und da die meisten von uns die Auslegung schon mal gehört haben, dürfen wir das ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Sprüche 30, die Verse 18 und 19. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen. Ah, noch schnell Felsen. Der Fels Gottes ist Christus. Satan, der Gegenspieler, ist auch ein Fels, aber ein andersartiger geworden. So. Und von ihm, der du zwischen Felsenklüften wohnst. Was heißt denn Christus? Gesalbt. Du warst ein gesalbter Cherub. Was heißt Christus? Der Gesalbte. Und Gesalbter heißt Christus. So. Gibt es viele Christusse? Wirkliche? Gibt es viele Gesalbte? Ist David gesalbt worden? Er ist ein Christus, ein Gesalbter. Sind die Propheten gesalbt worden? Ja, wenn sie echte sind, gesalbt. Sind alles Christus, ne? Echte. Ne? So. Hat Satan auch seine Leute? Das sind die Felsen, ne? Seiner Art. Und dazwischen wohnt er, ne? In den Felsverstecken der Klüfte da seiner Leute. Ne? Ja. Aber da hat der Geist Gottes auch schon alles erforscht, alles vollständig klar entdeckt und erforscht. Also, das zweite, der Weg einer Schlange, wie heißt die? Satan. Über den Felsen, wie heißt der? Christus. Das verstehen wir doch sofort, auch in der Sonntagsschule. Also, dass der Teufel hier auf der Erde sich einfach so mir nicht über den Sohn Gottes hinwegsetzen kann und den da umbringen kann zum schmählichen Tod am Kreuz, nicht? Das ist für manches Gotteskind noch schwer verständlich. Nicht? Aber was heißt das? Was ist dann der Adler nach dem Gesetz? Ja, das müssen wir auch wissen. Das Erste unter allen Geschöpfen, der Adler oder der Erste, der zu den Tieren gehört nach dem Gesetz, ein Abscheu von allem Fleisch, ein Gräuel, unrein, nicht gegessen werden. Erstens der Adler. So, wissen wir jetzt, für wen der Adler, der hier gemeint ist, darstellt? Ja. Satan. Und das letzte Geschöpf, das nach dem Adler kommt, dann kommen andere Vögel, dann kommen die Vierfüßigen und andere Tiere. Und zuletzt heißt, und was noch ein Gräuel ist und ein Abscheu von allem Fleisch und nicht gegessen werden darf, das, was auf dem Bauche kriecht. Was ist denn das? Die Schlange. Also, Adler, Satan in seiner ersten hohen Stellung, alles beherrschend, von Gott eingesetzt, nicht? Und dann herabsinken bis zur Schlange und zum Wurm, nicht? Nun gibt es aber auch einen positiven Adler, genauso wie es einen brüllenden Löwen gibt und einen Löwen aus dem Stamme Juda. Also, der Weg eines Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere, darf sein, dass Israel unter Gesetz, wie es durch die Nationen laviert, nicht, um an ein endgültiges Ziel am anderen Ufer ankommen zu können. Aber was ist dem Jonah passiert in dem Schiff? Er ist nicht nach Tarsis in Spanien angekommen, nicht? Sondern er ist im Bauche des Fisches im Totenreich unten gelandet. Ne? Also, wenn du dein Nest hochbaust wie der Adler, merken wir uns, was da drin liegt, wenn wir die Schrift kennen. Ne? So. Und so geht es in dem kleinen Propheten weiter. Ich werde dich, du dein Nest zwischen die Sterne setzen wirst, ne? Raumstation, ne? Das wird gelingen. Ne? Ich werde dich von dort herunterstürzen, samt deinen Leuten. So. Er wird sich ja auf die Erde geworfen, nach Jesaja 14, das erlauben, und Gott gibt es ihm, dass es ihm gelingt, ne? Sich von der Erde aus über alle Sterne Gottes und über alle Götter zu erheben, nicht wahr? Um dann noch gegenüber dem Gott der Götter antreten zu können, mit der Forderung so, wenn noch ein Gott da ist außer mir, der soll sich jetzt melden, und es meldet sich niemand. Ist das dann der Gott, ne? Den eine gottlose Menschheit selbstverständlich nur noch als Gott anerkennen kann, und jetzt ehrt er nur noch einen der Götter, den Gott der Festungen. Entschuldigt,
den Gott der Raumstationen. Denn von dort aus wagt er was? Offenbarung 19. Gegen den erhöhten Christus anzutreten mit Hoffnung auf Erfolg. Und was, wie antwortet Christus? Dann erscheint er auf weißem Pferde. Bedeutet Krieg, da führt er Krieg in Gerechtigkeit. Und die ihm folgen auf weißen Pferden, wisst ihr schon, dass wir das sind. Ne? PS, Pferdestärke, das heißt die Kraft des Heiligen Geistes. Christus auf weißem Pferd ist die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes, die der Vater ihm gegeben hat. Und jeder von uns hat seinen eigenen weißen Schimmel, oder das genügt da, sein weißes Pferd, seinen Schimmel von Gott schon zur Verfügung. Ich konnte bis jetzt nicht reiten lernen, nur mal im Zirkus bin ich auch am Gaul gesessen. Aber ich sage jeweils, liebe Geschwister, ich habe jetzt mein weißes Pferd schon sehr lieb. Ja. Also, gewaltig. Edom und die Weisen in Edom werden vertilgt werden. Ja. Noch etwas wird passieren. Nicht nur eine gottlos gewordene Menschheit, ja, arbeitet sich in den Weltraum hinauf und sichert sich da unter Kontrolle und Fähigkeit des Antichristen und Satans. Sie brechen noch ein in den Sheol. Wir brauchen unsere Bibel gar nicht umzublättern. Amos 9, Vers 2. Wenn sie in den Sheol einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen. Und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, also was kommt auch noch? Dass sie ins Totenreich vordringen. Ah ja, kennt sich Satan da unten auch auf? Er ist da der, der die Gewalt des Totenreichs hat. Also liebe Geschwister, erschrecken wir nicht, damit höre ich heute auf, ne? Erschrecken wir nicht, wenn Dinge noch zustande kommen, wo die Welt sagen muss und der Unkundige sagen muss, also gib doch keinen Herrgott. Doch nicht. Ja. Es ist alles so wahnsinnig, so verrückt, so unmöglich. Nicht? Und eine ganze Menschheit, nicht bitte, eine Furcht und ein Verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, nicht? Merkt man. Wenn es so weit kommt, bitte, was haben wir zu tun? Nicht? Also wo wir können, dann noch trösten und sagen, bitte. Wir Dummen, die wir heute allem glauben, was geschrieben steht in unserer alten Bibel, nicht? Wir wissen Bescheid, dass wenn die Dinge nicht so kämen, wie sie jetzt kommen, dann würde die Bibel nicht stimmen. Dann gäbe es keinen Gott. Nicht? Und dass sie genauso kommen, ist für uns der schlagende Beweis, dass unsere Bibel Gottes Wort ist. Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.